Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Lebe Mutig Live Podcasts. Wir senden wieder live auf Facebook. Wenn du uns jetzt hier zuschaust bei Facebook, hast du den großen Vorteil, du kannst live kommentieren und mitwirken, Fragen an meinen heutigen Interviewgast stellen. Ja, wir interviewen wie jedes Mal mutige Macher, die in ihrem Leben mutige Entscheidungen getroffen haben und deshalb heute besonders erfolgreich sind. Und wir werden dich teilhaben lassen an ihrer Story, damit auch du für dich und für dein Leben einen Mehrwert daraus ziehen kannst. Wenn du uns jetzt zuhörst bei iTunes oder bei Spotify oder die Aufzeichnung bei YouTube schaust, dann auch an dich herzlich willkommen. Du darfst gerne auch kommentieren und Fragen stellen, die wir im Nachgang beantworten können, kannst aber leider nicht live mitwirken. Und damit möchte ich meinen heutigen Gast vorstellen. Er ist Experte für Beziehungen und Vertrauensbildung. Das ist eine wundervolle Expertise, weil es etwas ist, was in der heutigen Zeit eine extrem wertvolle Eigenschaft ist. Und dementsprechend interessiert mich natürlich sehr, was seine Geschichte dazu ist und wie er diese Expertise aufgebaut hat. Herzlich willkommen, Heiko Zieroth.
Hallo, lieber Kerem. Hallo, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer.
Heiko, ich freue mich sehr, dass du in deinem engen Terminkalender die Zeit gefunden hast. Wenn wir dich sehen, dass du hier gerade im Auto an die Seite gefahren bist, um dir Zeit zu nehmen für unseren Podcast heute. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch schon seit einigen Tagen, weil ja das Thema ich einfach mega, mega spannend finde und wir ja auch wie mit allen Gästen im Vorfeld nicht lange das Ganze geplant haben, Fragen ausgetauscht haben, sondern mir ist es wichtig, dass der Live-Podcast wirklich auch live und authentisch ist. Und dementsprechend, ja, mal die Frage an dich, dich einfach mal kurz vorzustellen. Was ist deine Geschichte, was ist dein Hintergrund, dass du heute dich selbst als Experte für Beziehungen und Vertrauensbildung bezeichnest?
Ja, also erstmal ist, glaube ich, besonders wichtig zu verstehen, woher dieser vermeintliche Expertenstatus kommt. Ich arbeite bereits extrem lange mit Menschen, und darf Menschen in allen möglichen Lebenslagen begleiten, nicht nur in meinen Vorträgen, sondern auch in Trainings und Coachings. Ich habe also die letzten, ja, 15 bis 20 Jahre so um die 20.000 Menschen vor mir sitzen, stehen, liegen gehabt. Und da ist es natürlich so, dass du eine ganze Menge Beziehungen aufbaust und letztendlich auch immer in einem bestimmten Setting dafür sorgst, dass du entsprechend vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut kriegst. Und ich habe das einfach sehr genau analysiert und habe mich nach den Erfolgsfaktoren und nach den Erfolgskriterien für Beziehungsaufbau und für Vertrauensbildung beschäftigt und teile das jetzt mit jedem, der Lust hat, darüber was zu erfahren, sozusagen.
In welcher Form hast du gesagt, dass Beziehungen in deinem Leben ja eine besondere Rolle gespielt haben? Dass gerade dieses Thema Vertrauensaufbau für dich so prägnant war oder prägnant ist, dass du in diesem Bereich wirklich richtig tief reingegangen bist und gesagt hast, das möchte ich anderen Menschen weitergeben, da möchte ich anderen Menschen dabei helfen, dass sie das auf die Reihe bekommen.
Also das hat bereits sehr früh begonnen, lieber Kerem. Und zwar komme ich aus einem Elternhaus, aus einem gut behüteten Elternhaus und habe dort immer erlebt, dass insbesondere meine Mutter sehr starke Affinität zum Thema Beziehungen und Beziehungsaufbau hatte. Und ich mir das da schon sehr genau angeguckt habe, was da eigentlich so ihre Erfolgsfaktoren sind. Und je länger ich dann zunehmend auch mit Menschen gearbeitet habe, umso mehr konnte ich das matchen nachher auch mit meinem täglichen Tun und konnte da sehr viel für mich rausnehmen. Also ich glaube, ein Teil ist auch Talent und ein Empathievermögen, was mir sozusagen mitgegeben wurde. Und ein großer Teil ist natürlich auch Technik und Methode, die ich heute sehr gerne mit jedem teile.
Zu welcher Aufteilung würdest du sagen, was ist so ein bisschen gottgegebenes Talent und was ist angeeignete Technik und Methode in deinem heutigen Wirken? Finde ich immer spannend, das zu sehen.
Das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt sagen, der kleinere Teil ist tatsächlich das Talent, weil letztendlich geht es ja darum, dass wir auch immer wieder feststellen, dass jeder dazu in der Lage ist, wenn er sich dann entsprechend darauf einlässt, die nötigen Beziehungen aufzubauen, beziehungsweise das entsprechende Vertrauen herzustellen zu jedem anderen Mitmenschen. Jetzt erstmal egal, ob im dienstlichen oder im privaten Kontext. Ich glaube, der kleinere Teil ist tatsächlich so das, was ich irgendwie mit in die Wiege gelegt bekommen habe oder was ich auch früh vorgelebt bekommen habe. Der größere Teil ist letztendlich auch das, was ich dann im Verlauf der Zeit A, natürlich gelernt habe in meinen verschiedenen Ausbildungen, aber auch B, das, was ich halt tagtäglich lerne, wenn ich auf die Menschen treffe.
Das heißt, du nimmst da wirklich so den größten Erfahrungsschatz mit aus deinem täglichen Tun und lernst auch quasi von deinen Coaches immer noch dazu, was du auch in der Zukunft nutzen kannst. Ist, glaube ich, auch ein
Ja,
ganz,
es ist
ganz
extrem
wichtiger Punkt.
wichtig.
Das heißt ja so ein bisschen,
Ja, es ist extrem.
den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen auch, ne? Und dementsprechend auch überhaupt offen dafür zu sein, auch von deinen Coaches was mitnehmen zu können. Wieder im Gegenzug.
Also eine der wichtigsten Voraussetzungen, Kerem. Das, was ich täglich tue, in jedem Raum, in dem ich bin, ob ich mit einem Klienten im Coaching bin oder ob ich in einem Trainingsraum bin, wo 10, 12, 15, 50, 100 Menschen sitzen, ist es wichtig, dass sie mir vertrauen und dass sie sich mir anvertrauen und dass sie mir ihre Geschichte erzählen. Weil nur dann, wenn sie mir ihre Geschichte erzählen, bin ich dazu in der Lage, sie adäquat zu beraten. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass ich es schnell schaffe, Beziehungen aufzubauen, obwohl wir uns im Zweifel gar nicht kennen oder noch nie begegnet sind. Und dass ich es schaffe, dass die Menschen sich schnell öffnen und dass die Menschen, wobei sich schnell jetzt nicht ausschließlich auf Geschwindigkeit bezieht, sondern schnell im Sinne des Modus, in dem sie sich vielleicht im Moment noch befinden, dass sie sich relativ schnell einlassen und dass sie eben dann anfangen, ihre Geschichte, ihre Erfahrungen, ihre auch im Zweifel Sorgen und Nöte mit mir zu teilen. Das ist ein hochwichtiger Teil oder Bestandteil auch meiner Arbeit.
Jetzt hast du ja am Anfang deine Mutter erwähnt, dass die da ein großer Inspirator und ein großes Vorbild für dich war im Thema Beziehungsaufbau. Was ist denn das, was sie anders gemacht hat als andere vielleicht, dass es ihr so leicht gefallen ist, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen?
Ja, das ist einer der Erfolgsfaktoren, die du gerade schon jetzt erstmal natürlich unbeabsichtigt ansprichst. Und zwar ist es das Thema Interesse, Interesse am Gegenüber. Ich habe vor kurzem einen Post von dir gesehen, wo es in eine ähnliche Richtung ging, nämlich gerade in dieser Interaktion miteinander. Um wen geht es denn eigentlich wirklich und wie viele Menschen gibt es, die sich dir immer wieder mehr oder weniger so aufnötigen und dir ihre traurige Geschichte erzählen? Ich glaube, du hast sie Energieräuber oder so genannt. Und dich von ihnen zu trennen, ist ein wichtiges Thema. So habe ich das zumindest bei dir wahrgenommen. Und bei mir ist es ja genau so, dass ich im Grunde möchte, dass die Menschen sich mir anvertrauen. Ich bin sozusagen darauf angewiesen, um dann auch entsprechend mit ihren Potenzialen, mit ihren Stärken, aber auch eben mit ihren Schwächen oder Begrenzungen aktiv arbeiten zu können. Aber zurück zu deiner Frage und zu meiner Mutter. Der eine Erfolgsfaktor, den ich benennen wollte, ist der zu sagen, es geht um das Interesse am Menschen, um das wahrhaftig aufrichtige, ehrliche Interesse an Menschen. Und das ist etwas, was ich beobachtet habe, was ein gigantisches Erfolgskriterium ist. Und jeder, der hier zuhört oder zusieht, sollte sich wirklich fragen, wenn ich mit jemandem eine Beziehung aufbauen will, woran bin ich dann als erstes und im Wesentlichen interessiert? Daran, ihm meine Geschichte zu erzählen oder daran, von ihm Informationen zu erhalten, mit denen ich nachher wiederum arbeiten kann. Das ist eine ganz, ganz unterschiedliche Perspektive, die aber hochrelevant ist.
Also wieder das alte Geheimnis, der liebe Gott hat dir zwei Ohren und einen Mund gegeben. Einfach mal mehr zuhören als selber quatschen.
Ja, das geht für mich sogar noch über die Ohren hinaus. Das geht auch so ins Fühlen, also ins Herz und in den Bauch rein. Also bin ich wirklich bereit, mir die Geschichte des Gegenüber anzuhören und mich auf ihn einzulassen. Da kommt nämlich der nächste Erfolgsfaktor, der irgendwie in Richtung Präsenz und in Richtung Aufmerksamkeit und in der Situation zu sein geht. Also, dass ich wirklich vollumfänglich da bin. So wie du das jetzt hoffentlich auch gerade erlebst, aber wie das auch immer wieder gespiegelt wird, wie meine Gegenüber das jeweils erleben, kann ich das unbedingt bestätigen, wie wichtig das ist.
Ja, es ist also, man merkt es ja auch immer selber. Also ich kann es nur von mir sagen, dass man sich natürlich immer wieder dabei ertappt, dass man mal nicht präsent ist, dass man nicht zu 100% wirklich beim Gegenüber ist und dass das definitiv immer eine Auswirkung hat, die gar nicht vielleicht bewusst wahrgenommen wird vom Gegenüber, aber unbewusst dann doch natürlich genau diese Präsenz stört. Nochmal, du hast jetzt diese zwei Erfolgsfaktoren genannt. Ich gehe jetzt mal auf beide im Speziellen ein. Wie kann ich denn A, mein Interesse und B, meine Präsenz steigern? Klar, das Interesse klingt so banal, interessiere dich halt mal für den Menschen, aber auch das aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das auch ein Weg ist und das nicht einfach eine Entscheidung nur ist, sondern dass das auch wirklich eine Bewusstseinsveränderung ist. Dass diese wirkliche Verbindung über das Interesse aufzubauen. Hast du einen Tipp wie ich diese Veränderung in mir selber einleiten kann.
Also ich bin da sehr bei dir, Kerem. Ich glaube oder bin der Überzeugung, dass das als erstes eine Haltungsfrage ist. Also wie wichtig nehme ich mich selbst und wie wichtig nehme ich für den Anlass entsprechend meinen Gegenüber? Das heißt, es ist erstmal besonders wichtig, bei mir aufzuräumen und mir klar zu sein, dass ich wirklich, aus welchem Grund auch immer, ein aufrichtiges Interesse an meinem Gegenüber habe. Wenn ich das jetzt wieder so in mein tägliches Wirken übersetze, dann bedeutet das für mich, ich weiß, ich kann nur dann die größten Aha-Momente, Impulse, Lernerfolge, nenn es wie du willst, bei den Menschen schaffen, wenn ich es schaffe, gute, stabile, intensive Beziehungen zu ihnen aufzubauen, weil sie dann am ehesten einlassungsbereit sind. Das heißt, ich habe dahinter ein ganz, ganz starkes Motiv, was wiederum ihnen gut tut, und was sich immer wieder bestätigt dadurch, dass ich es so mache, wie ich es mache. Und um die Frage nach der Methode oder nach der Vorgehensweise zu beantworten, das ist dann eher die Technik dahinter. Das ist relativ einfach. Ich habe dazu auch eine Technik entwickelt, die ich Bohrturmtechnik nenne, also Bohrturm, der Bohrer, der sich so rein bohrt in das Innenleben sozusagen meines Gegenüber. Das ist letztendlich immer wieder das Thema Fragetechnik. Also, welche Fragen stelle ich? Und wenn ich Antworten bekommen habe, bin ich dann in der Lage, aus dem vom Gegenüber Gesagten, Formulierten, wieder eine neue Frage und damit eine neue Dimension, eine neue tiefer gehende Ebene zu erreichen. Und erst dann kann ich sozusagen mein wirkliches, aufrichtiges, wahrhaftiges Interesse dadurch zum Ausdruck bringen, dass ich immer mehr Informationen sozusagen aus ihm raus bagger, sozusagen.
Das ist ein schönes Bild, finde ich. Ich geh noch mal einen Schritt zurück. Also einfach, weil ich so ein bisschen aus eigener Erfahrung mal daran gehe und von dir wissen möchte, ob du es generalistisch so siehst, dass man das auf jeden übertragen kann, dass bevor ich das wahrhaftige Interesse an meinem Gegenüber zeigen kann, dass ich erstmal in mir drin bei mir selber aufräumen muss. Das heißt, ich muss ja erstmal überhaupt an diesem Ego vorbeigehen, an meinem eigenen, das mich oftmals aufhält und zurückhält und auch irgendwie einfängt in mir selber, um mich überhaupt zu öffnen für das Gegenüber. Inwieweit ist das deiner Meinung nach ein Punkt, der ja übertragbar ist, generell?
Du bist ja hartnäckig, so habe ich dich auch kennengelernt. Von daher will ich das auf jeden Fall nochmal so bestätigen. Vielen Dank auch fürs Kompliment eben in Bezug auf das Bild. Ich möchte ein weiteres Bild entstehen lassen, was eben gekommen ist, als du es gesagt hast. Das ist mit dieser Ego-Frage schon ein wichtiges Element. Ich stelle mir das Ego auch manchmal bei einigen Menschen, die ich so kennenlerne, so als so Türsteher vor, an dem ich erstmal irgendwie vorbei muss. Wenn ich natürlich der Meinung bin, ich bin mindestens so groß und so stark und so wichtig wie der Türsteher, dann habe ich wahrscheinlich eher ein Problem, an ihm vorbeizukommen, als eben auch mal mich zurücknehmen zu können und zu sagen, hey, komm, lass uns eine Dialogebene finden und dann lässt du mich bitte in diesen Schuppen rein, damit ich da die Chicas entsprechend klar machen kann. Das wird wahrscheinlich erfolgreicher sein, als wenn ich versuche, in die Konfrontation zu gehen, als Gegentürsteher sozusagen. Und ganz oft habe ich das Gefühl, dass die Menschen so ihr eigenes Ego als eigenen Türsteher vor sich selbst stehen haben und gar nicht bemerken, wie sehr sie sich letztendlich den Weg zu anderen Menschen dadurch verstellen. Und deswegen will ich dir nochmal unbedingt recht geben. Also es ist eine Sache, die damit zu tun hat, wie sehr ich erstmal bei mir anfange, Klarheit zu schaffen. Kriege ich es wirklich hin und will ich es und warum will ich es, ein ehrliches Interesse an meinem Gegenüber, an anderen zu haben, mit denen ich eine Beziehung aufbauen will. Bin komplett bei dir.
Vielen Dank. Dann weitergehend, wir hatten den Erfolgsfaktor des Interesses und dann den Erfolgsfaktor der Präsenz, den du genannt hast. Ist, glaube ich, auch ein Punkt, der für viele, die zuschauen, zuhören, mega spannend ist. Wie kann ich denn meine Präsenz wirklich steigern?
Also für mich ist das ein Konzentrationsthema, ein Aufmerksamkeitsthema, ein Wachheits- und auch ein Motivationsthema. Also wie komme ich in den besten Modus, in den besten Zustand, um mich vollumfänglich auf den Gegenüber einzulassen, auf den Beziehungspartner oder dann den hoffentlich baldigen Beziehungspartner. Ich habe dazu sehr lange und sehr intensiv am Ende Konzentrationsübungen gemacht und Beobachtungsübungen und habe dadurch gelernt, mich immer wieder ganz, ganz stark am Anfang auf eine und später auf immer mehr Personen zu konzentrieren und zu fokussieren, ohne dabei auch jeweils nur annähernd mich ablenken oder aus dem Konzept bringen zu lassen. Und das ist ein Thema, was sich tatsächlich auch sehr gut antrainieren lässt, im Sinne von, wenn du das intensiv übst, gelingt dir das zunehmend besser, so dass du irgendwann wirklich komplett unabhängig bist von allen Einflüssen und komplett in diese Situation mit dieser Person, mit diesem vielleicht potenziellen Beziehungspartner eintauchen kannst und quasi alles drumherum irgendwie vergessen kannst.
Harter Prozess. Das ist mega, mega harter Prozess, definitiv. Auch da wieder so ein Bild, das vielleicht viele kennen, weil ich es gerade am Wochenende wieder erlebt habe und mich da immer mega schwer tue selber, weil ich wieder auf einem Seminar war und am Ende des Seminars mich noch mit dem einen oder anderen Teilnehmer ausgetauscht habe und da natürlich präsent bin und präsent sein will, so gut es geht, um wirklich auch zuzuhören. Und es dann gerade in so einer Verabschiedungssituation natürlich so ist, dass dann der eine oder andere kommt und irgendwie noch Tschüss sagen will. Und dann so auch da ne, ohne die Absicht, das auch zu stören oder sonst wie. Aber dass ja dann schon in dem Moment ich immer so in dem Zwiespalt bin, gebe ich jetzt demjenigen kurz die Präsenz und verabschiede mich oder bleibe ich mit meiner Präsenz bei dem, mit dem ich mich gerade unterhalte, weil es mich auch wirklich interessiert. Aber dann lasse ich den anderen irgendwie so kalt an der Seite stehen. Und das ist halt immer so ein Zwiespalt in mir selber. Also, wie gehst du mit so Situationen um?
Also wir spielen uns ja hier die Bälle zu mit Bildern. Das ist ja traumhaft. Also ich hab dazu letztendlich auch eine Methode entwickelt, die ich sehr stark aus dem Verkauf kenne. Da ist das Thema Mehrfachbedienung so in Stores häufig eine Herausforderung. Also die Menschen sind bei einem Kunden, ein weiterer Kunde betritt den Laden und ich möchte ja bei dem Kunden bleiben, aber ich möchte natürlich auch dem anderen Kunden irgendwie eine Aufmerksamkeit geben. Und da ist die Frage, wie kriege ich das hin? Und ganz oft oder sehr gut funktioniert an der Stelle eben dem anderen Kunden eine kurze Aufmerksamkeit zu geben, gegebenenfalls mit meinem Gesprächspartner, also deinem Gesprächspartner, mit dem du gerade jetzt in deinem Beispiel das intensive Gespräch hast, zu signalisieren, hey, pass auf, ist es für dich okay? Das kann oft auch eine ganz kleines Signal sein, was wir miteinander austauschen, dass ich mich eben verabschiede. Also da ist Klarheit und Transparenz und unsere Vereinbarung, die wir miteinander treffen, einfach enorm wichtig, sodass ich es dann schaffe, eben diese Dinge unter einen Hut zu kriegen. Und Menschen wie dich, sage ich jetzt mal, Kerem, du verstehst das richtig, gibt es ganz oft, weil sie sich eben sehr leicht auch ablenken lassen. Das ist auch noch eine große Herausforderung. Ja, also da ist gerade irgendwas und ja, dann bin ich auf einmal mit dem beschäftigt. Wer schon mal bei Tobias Beck war, der wird das Thema wird sich als Delfin möglicherweise wiederentdecken. Ja. Gerade Delfine sind da übrigens, ich habe auch einen großen Delfinanteil in mir, aber gerade Delfine sind da übrigens sehr, ich nenne das jetzt mal störungsanfällig. Das kommt sicherlich auch noch dazu, dass ich es schaffe, einfach dann auch eine gewisse Contenance, also eine gewisse Zurückhaltung in diesen Mechanismus walten zu lassen, dass ich nicht sofort irgendwie mich von allem und jedem so vereinnahmen lasse und dann von einem Becken so ins nächste springe, ja?
Es war auf dem Seminar von Tobi jetzt am Wochenende und den großen Delfinanteil habe ich definitiv und es ist wirklich für mich immer eine große Herausforderung, dann ja mich nicht ablenken zu lassen, weil ich auch so mehr bin, ich will irgendwie auch immer alles mitkriegen, was um mich rum passiert und habe so eine große Neugierde auch und immer auch so die Angst, du könntest irgendwas verpassen, aber es ist also, ich kenne es nur für mich, es ist für mich wirklich harte Arbeit war und auch immer noch ist, diese Präsenz aufrechtzuerhalten, einfach weil ich es will, ja, und weil es mir wichtig ist. Und das ist genau so, wie du es gesagt hast, aber es ist auch ein guter Tipp, glaube ich, ne, diese kurze Vereinbarung und diese Mehrfachbedienungsbeispiel finde ich richtig, richtig gut. Ich nehme mal eine Frage rein von einem unserer Zuschauer, nämlich dem Tarik, der gefragt hat, Heiko, wenn du gerade jemanden neu kennenlernst, wie leitest du am Anfang das Gespräch ein, um Vertrauen aufzubauen? Ne, also gibt es da irgendwas, gibt es da ein Must-Have oder gehst du damit irgendwie intuitiv, je nach Situation um?
Also Tarik, erstmal herzlichen Dank für die Frage. Eine übrigens sehr interessante und hochspannende Frage, die mir gerade in Kommunikationsthemen sei es jetzt auf der großen Bühne oder auch im Training, sehr oft begegnet. Die Frage ist grundsätzlich erstmal, da bin ich wieder bei dir, Kerem, von vorhin, wie ist meine Haltung? Also ich zeige mich grundsätzlich erstmal offen und das zeige ich auch in meiner Körperhaltung. Also es gibt keinen Abwehrmechanismus, den ich irgendwie unterschwellig ausdrücke, indem ich jetzt womöglich schließe, also im Grunde mit meiner Körperhaltung schließe, sondern ich zeige mich offen und ich mache im Zweifel sogar einen Schritt zu auf denjenigen. Und was ich mir insbesondere im Training, und das bringe ich auch gerne jungen Nachwuchstrainern bei, angewöhnt habe, ist den Menschen schon mal sehr schnell auch die Hand zu geben, sozusagen als Beweis dafür, dass ich bereit bin, einen Schritt auf denjenigen zuzumachen, mich offen zu zeigen, mich angreifbar, sozusagen verletzlich zu zeigen und auch verlässlich, also nicht nur verletzlich, sondern auch verlässlich zu zeigen und eben auch klar zu machen, hey, wir können sofort auf eine gemeinsame Beziehungsebene sozusagen kommen. Und wenn das dann gelungen ist und der Gegenüber sich darauf eingelassen hat, dann sind wir schon beide sowas wie in Sicherheit. Und dann können wir auch anfangen, miteinander zu sprechen. Und dann versuche ich, wenn ich jetzt derjenige bin, der Gesprächsführer sein will, aus welchem Zweck heraus auch immer, versuche ich auch relativ schnell die ersten Fragen zu stellen, die dann unser Eis brechen. Also vor allen Dingen auch von dem Gegenüber das Eis brechen. Im Sinne von, es ist durchaus Menschen nicht immer nur, fällt Menschen nicht immer nur leicht, sich sofort jemand anderen gegenüber zu öffnen. Und dann ist es ganz wohltuend, wenn ich so ein bisschen die Gesprächsführung übernehme und den Rahmen setze und die ersten Fragen stelle und derjenige dann schon mal recht unbefangen an der Ecke noch, also noch nicht so tiefgehend, einfach mal Fragen beantworten kann.
Du hast das Thema Nahbarkeit angesprochen, Verletzlichkeit. Inwieweit ist das ein ausschlaggebender Punkt, um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, deiner Meinung nach, dass ich mich selber nicht zumauere, sondern mich wirklich nahbar zeige und auch bewusst, oder nicht mal bewusst, aber auch zumindest es zulasse, Schwächen zu zeigen?
Ja, ist extrem wichtig und ist mir, Kerem, sehr lange sehr schwer gefallen, weil ich immer auf eine äußerst positive Außendarstellung bedacht war und es wirklich auch ein harter Bewusstwerdungsprozess war, um mal deine Worte zu nutzen, deine Tonalität zu nutzen. Bewusstwerdungsprozess war, dass ich das für mich abstreifen konnte, so dass ich dann im Grunde auch mich jedermann quasi erstmal grundsätzlich auch verletzlich gegenüber zeigen kann. Das ist so eine Konditionierungssache und so eine Erziehungssache. Das würde jetzt zu weit gehen, wenn ich das erkläre, warum das bei mir so war. Jeder hatte auch seine andere Begründung, warum es bei ihm so ist oder bei ihm oder bei ihr so ist. Aber dieses Thema Nahbarkeit oder jemanden im Grunde so zu spüren, wie er am ehesten in seiner authentischen Persönlichkeit ist die große Kunst im Beziehungsaufbau. Also, dass wir im Grunde uns so zeigen, dass wir wissen, dass wir uns nichts antun, dass wir nicht miteinander kämpfen, sondern dass wir eine gemeinsame Ebene haben und auf eine Ebene kommen, in der wir gemeinsam etwas voneinander haben oder etwas positiv miteinander gestalten oder bewegen. Und deswegen ist dieser Aspekt Nahbarkeit oder Authentizität einfach extrem wichtig.
Jetzt hast du ja vorhin Erfolgsfaktoren angesprochen. Einmal das Interesse, dann die Präsenz. Gibt es denn noch weitere?
Oh ja, die Liste ist lang. Ich habe jetzt mal so die wichtigsten rausgesucht. Was auch noch ganz wichtig ist, ist wirklich auch die Kunst des aktiven Zuhörens beziehungsweise auch der Interpretation zu beherrschen. Eine Methode, die da eine Rolle spielt, ist Paraphrasieren, also im Grunde so ein bisschen das Gesagte des Gegenüber in eigenen Worten wiederholen
Jetzt
können.
wird's
Das kann ich
wissenschaftlich.
natürlich nur. Bitte?
Ich sage, jetzt wird's wissenschaftlich.
Alles,
Paraphrasieren.
ist jetzt einfach nur mal so in den Raum geworfen. Ich erkläre es auch sofort. Also, ist im Grunde die Kunst oder die Eigenschaft und die Eigenart, das Gesagte in eigenen Worten zu wiederholen. Und das ist eine Sache, die kann ich super üben und die kann ich hervorragend anwenden, nämlich indem ich dadurch auch lerne, mich auf den Gegenüber zu konzentrieren und mitzubekommen, was er sagt und wie er es sagt und das dann sozusagen auch wieder so bruchstückhaft aufzugreifen und demjenigen gegenüber dann auch ein gutes Gefühl dabei zu geben, dass ich ihm offensichtlich zuhöre und wahrnehme. Und am Ende sind so, Kerem, Wahrnehmung und Anerkennung, Zugehörigkeit, so das sind so die wichtigsten Kriterien, bei denen sich die Menschen dann zunehmend schnell anfangen, wohlzufühlen. Und deswegen ist das eine ganz gute Mechanik und eine ganz gute Technik, die da einfach in der Kommunikation oder in dieser Wechselwirksamkeit der Begegnung oder des Dialoges eine extrem große Rolle spielen.
Das heißt, ich kann ganz einfach Wertschätzung und Anerkennung geben, indem ich das Gesagte einfach nochmal zusammenfassend wiederhole.
Richtig.
Das habe ich doch jetzt gut paraphrasiert, oder nicht?
Perfekt. Ja. Mensch, du bist ja auch ein Talent.
ein direktes Live-Beispiel zu geben.
Schneller geht nicht, mein Lieber,
Ja,
wenn du Vorbild.
was damit gemeint ist. Aber soll ja keiner sagen, dass du im Lebe mutig Live Podcast nicht auch ein bisschen was lernst. Und sei es ein schönes Fremdwort. Aber es ist mega, mega Punkt. Es hilft ja vor allem auch dabei, dir das, was du dir merken willst, auch zu merken, weil du es immer wiederholt hast, deine eigenen Worten.
Richtig, genau, ja. Und es hilft mir auch, das so ein bisschen auszuselektieren, ne? Also, was ist denn sozusagen merkenswert und was lohnt sich wahrscheinlich auch gleich nochmal zu vertiefen? Oder was kann ich sozusagen auch gleich durch meinen Filter fallen lassen, weil es am Ende für den weiteren Gesprächsverlauf oder für den Beziehungsaufbau gar nicht so richtig relevant ist? Also, ich komme dann gleich in so ein inneres Priorisierungsverfahren rein, in so einen inneren Priorisierungsmechanismus, dass ich dann die richtigen, wichtigen, relevanten Elemente rausfilter und darauf dann sozusagen wieder neu ansetzen kann.
Inwieweit ist es wichtig, selbst auf den Punkt zu kommunizieren, also das Gegenüber nicht mit zu vielen unnützen Informationen zu überladen und es ihm auch einfach zu machen, mich zu verstehen? Das ist was mir bei dir sehr bewusst auffällt in diesem Interview, dass du sehr auf den Punkt die Fragen beantwortest und nicht aus einer Antwort so vom Tiegelchen ins Töpfchen kommst und auf irgendwann mal einer ganz anderen Ecke rauskommst, sondern sehr konkret immer die Fragen beantwortest. Also ist zumindest eine positive Eigenschaft, die mir jetzt gerade bei dir sehr, sehr auffällt in dem Interview, weil ich es aus vielen anderen Interviews auch gewohnt bin, halt irgendwann auch mal dazwischen gehen zu müssen, mit Blick auf die Zeit. Ist das was hilft?
Das zweite Kompliment heute schon, Kerem. Herzlichen Dank. Freue ich mich sehr drüber. Also es ist schon wichtig, die Menschen auch A, nicht zu überfordern, B, aber auch nicht zu unterfordern, also zu langweilen. So habe ich die Erfahrung gemacht. Also was eine Besonderheit ist, du hast ja auch in dem Podcast angekündigt, dass ich es möglicherweise schaffen könnte, die Menschen relativ schnell zu fesseln oder sozusagen dazu einzuladen, mir zuzuhören. Tatsächlich gelingt das ganz oft. Ich glaube auch deswegen, weil es auf den Punkt ist und weil es eben eine gut ausgewählte Rhetorik ist, die mich auch die ganze Zeit irgendwie bei der Stange sein lässt. Also die mich nicht so richtig in alle möglichen Ebenen abgleiten lässt. Das würde dann ja im Zweifel auch mit den Zuhörern oder mit den Teilnehmern passieren, sondern die immer irgendwie so einen gewissen roten Faden hat und so eine gewisse Aufmerksamkeit von mir verlangt. Und damit ich dann auch wirklich dranbleiben kann, weil ich vielleicht auch das Gefühl habe, dass ich was lernen oder für mich mitnehmen kann. Und deswegen ist das schon sehr wichtig.
Das war wieder sehr auf den Punkt.
Ich
Vielen
bin so viel
Dank.
Lob von dir gar nicht gewohnt, mein lieber Kerem, aber
Ach,
herzlichen
jetzt hör
Dank.
aber
Jetzt
auf.
hör
Es klingt ja so, als würde ich dir jeden Tag wüst schimpfende Nachrichten schicken, aber ich weiß, worauf du es beziehst.
Ach so, du meinst unsere spezielle Begegnung. Ja, aber nee, das ist schon, also wir wollen das richtig stellen. Ich freue mich über Lob und ich freue mich über eine positive Rückmeldung, und finde auch eine Anhäufung von Lob jetzt gar nicht unbedingt so ganz schlimm.
Ja, das finde ich gut. Also ich lasse mich aber auch gerne loben. Also so ist es ja nicht. Wir sind ja hier im Lebe mutig Podcast. Daher an dich die Frage: Inwieweit ist Mut eine entscheidende Eigenschaft, um wirklich Vertrauen aufzubauen? Ne, vielleicht auch so im Hinblick auf das selber nahbar sein.
Ja, ich glaube, es ist extrem wichtig, also mutig zu sein, sich so zu zeigen, wie du eben bist und im Zweifel auch Seiten von dir zu zeigen oder zu zeigen bereit sein, die du sonst vielleicht nicht unbedingt zeigen wollen würdest. Und dazu gehört viel Mut. Also ich habe auch ein Talent, ging mir die ganze Zeit durch den Kopf, immer wieder mich so in Situationen zu bringen, bei denen ich erstmal so gar nicht so genau weiß, was eigentlich die Menschen von mir wollen, aber ich erstmal ja sage und ich stelle dann fest, oh, ist doch ganz schön anspruchsvoll. Und dann braucht es oft sehr viel Mut, dass ich da dann reingehe und die Situation bestehe. Und das ist dann letztendlich dieser Mutfaktor, den du ansprichst, der an der Stelle einfach elementar ist und der ganz oft auch in der zwischenmenschlichen Begegnung eine große Rolle spielt. Über den eigenen Schatten springen, so, ne? Und daran erinnert mich das sofort. Und das ist tatsächlich schon im Sinne von Lebe mutig, Podcast, aber auch unsere Veranstaltung in München, wo ich zu Gast sein darf, einfach extrem wichtig, das dann auch für sich zu verinnerlichen oder für sich so handzuhaben.
Jetzt spoiler doch nicht so viel, Mensch. Gab's denn in deinem Leben entscheidende Momente, wo Mut für dich ein großer Erfolgsfaktor war, wo es entscheidend war, wirklich besonders mutig zu sein?
Ja, letztendlich waren das immer meine beruflichen Veränderungen, die das von mir verlangt haben. Also ich bin aus einem internationalen Konzern stammend, bin dort Führungskraft gewesen, bin dann in die Selbstständigkeit gegangen. Du glaubst nicht, wie viele Monate ich mich gequält habe, bis diese Entscheidung durch die Tür war und ich endlich den Mut hatte, sozusagen durch diese Tür durchzugehen. Und immer dann, wenn es um solche großen Veränderungen, insbesondere in meinem beruflichen Leben ging, habe ich oft auch gerne eine lange Anlaufzeit gebraucht und auch viel Mut, um mich auf das Neue einzulassen. Und dann war es aber geil und richtig gut und hat sich dann auch gelohnt. Aber die Zeit vorher, bis es soweit war und der Mut, den ich dann auch aufbringen musste, das war schon immer auch ein Angang.
Gab es denn gleichermaßen in die andere Richtung auch Situationen, wo du gar nicht mutig warst, die, wo du am Ende gesagt hast, wärst du mal besser mutig gewesen? Das war jetzt Kacke.
Ja, tendenziell bin ich ja so ein Schisser.
Das ist sehr ehrlich, vielen Dank.
Danke, dass du das anerkennst. Ja, also es ist schon so, dass mir viele Situationen unbehaglich sind. So, und wenn du jetzt so denkst, oh, hier, der ist voll selbstbewusst und voll souverän und rhetorisch und so weiter und hier voll auf den Punkt und so, ich bin schon in mir drin relativ unsicherer Typ. Und wenn ich dann so in so neue Situationen komme oder so, dann kann das auch durchaus schon mal sein, dass mancher dann so denkt, oh, der ist ja voll unsicher, muss er doch gar nicht sein, oder warum ist denn das so, oder auf der Bühne ist er total anders oder so. Aber da sind durchaus auch verschiedene Pole in mir und ich habe ganz oft Situationen gehabt, in denen ich dachte, Mensch, wärst du doch jetzt mutiger gewesen, dann hättest du das für dich besser aufgelöst. Das Interessante ist, dass ich dann immer versuche, einen Schritt weiter zu gehen in der nächsten Situation, die so ähnlich ist, und mich dann traue und dann den Mut aufbringe und dann mich selbst sozusagen darauf trainiere, dass es sich lohnt, dann in der nächsten Situation mutiger zu sein. Und das ist dann so mein Erfolgsrezept. Also immer wieder versuchen, bis ich dann in diesen Situationen, die mir vorher sonst vielleicht eher schwer gefallen sind oder die ich eher dann nicht genutzt habe, zu wachsen und mich da weiterzuentwickeln. So ein bisschen auch selbst, sich selbst kasteien, ne? So die Peitsche auf den Rücken hauen immer wieder.
Wie trainierst du dich, indem du einfach immer wieder bewusst diese Situation suchst, oder?
Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also das ist jetzt schon eher so die Hayesche Variante. Das ist tatsächlich nicht so mein Thema. Ich komme immer wieder in verschiedenste Situationen, wo das so ist. Und dann ist es gut, sich da weiter auszuprobieren. Dass ich tatsächlich so in Situationen extra reingehe, das kommt ein bisschen darauf an, wie wichtig das für mich ganz persönlich ist, im Sinne des Mehrwertes, den ich mir davon erhoffe, dass ich da einmal durchgegangen bin. Kommt aber tendenziell eher selten vor. Also jetzt merkst du auch gerade so ein bisschen an meinem Stottern. Das ist hier nicht eingeprobt, ne? Also jetzt muss ich gerade selbst auch mal so ein bisschen parallel reflektieren, während ich dir antworte. Aber ich stelle so fest, unterm Strich auf deine Frage zu antworten, ist es eher so, dass ich mich nicht so oft in extra anspruchsvolle Situationen reinbegebe, sondern ich komme ganz oft wieder in diese Situation und probiere mich dann eben mit einem erweiterten Mutanfall sozusagen da weiterzukommen und immer weiter und immer weiter und immer weiter.
Ein Mutanfall hat mich ja auch, ist ja auch ein tolles Wort.
Haben wir jetzt erschaffen.
Sehr, das muss ich
Du
mir
bist
auch
übrigens auch
schreiben.
sehr aufmerksam, mein Lieber. Das gefällt mir gut.
Vielen Dank. Das muss ich mir aufschreiben, das Wort. Das ist,
Anfall, ja.
ja, das ist gar nicht, während des Podcasts gar nicht immer so leicht, weil du musst gucken, dass die Technik läuft, was kommt für Fragen rein, was kannst du einblenden. Das ist hier, und Multitasking ist überhaupt nicht mein Ding normalerweise.
Okay.
Aber da ist immer die Herausforderung vom Live-Podcast, aber das macht es auch spannend. Du hast es ja gesagt, es ist nicht geprobt, wir schicken die Fragen vorher nicht rein. Und ja, das mache ich auch immer sehr, sehr gerne, damit es eben live und authentisch ist. Mein lieber Heiko, ich komme zur Abschlussfrage, die ich
Oha.
jedes Mal stelle im Lebe mutig Live Podcast und auf die unsere Zuschauer und Zuhörer auch schon warten, weil es auch eine der spannendsten Fragen ist. Und zwar, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
Okay. Ich bin jetzt gar nicht so richtig darauf vorbereitet, aber
Ja, das ist der Sinn der
als
Sache.
das in die Richtung so formuliert ist, kam mir sofort irgendwas mit Höhe machen. Ich weiß auch, dass du vor gar nicht so langer Zeit, glaube ich, Fallschirm gesprungen
Ja,
bist.
richtig.
Und wäre ich tatsächlich grenzenlos mutig und
Ja.
könnte mich da überwinden, würde ich tatsächlich, glaube ich, viel mehr Elemente, die sich irgendwie aus großer Höhe erleben lassen, ob das jetzt der Fallschirmsprung ist oder auch so ein Sprung in den Bergen im Winter, so snowboardmäßig über so einen Hang rüber oder so, würde ich da tatsächlich sehr viel Dinge mehr aus der Vogelperspektive heraus betrachten wollen. Weil da, ich hatte ja schon gesagt, dass ich ein Schisser bin, aber da bin ich der allergrößte Schisser, also wenn es darum geht, dass es hoch geht.
Ja.
Und da habe ich dann auch ganz oft keinen Mut oder mich verlässt der Mut. Also
Was
Fallschirmsprung zum
genau
Beispiel.
hält dich da vor der Angst ab oder treibt dir da genau den Angstschweiß auf die Stirn? Und warum reizt dich auf der anderen Seite diese Vogelperspektive so?
Du möchtest erstmal gar nicht wissen, was alles mit mir passiert, wenn es um Höhe geht. Also mir schlottern die Knie, ich fange an zu schwitzen, ich habe ein Übelkeitsgefühl, also es ist ganz schlimm. Da geht es mir nicht gut mit. Und was ich mir davon erhoffe, ist einfach so ein grenzenloser Blick und ganz andere Perspektive über die Welt, wie ich es sonst vielleicht nicht haben kann. Und da bin ich aber tatsächlich auch zunehmend mutig. Wir haben hier einen Freizeitpark in der Nähe an der Ostsee. Weiß gar nicht, ob wir dafür Werbung machen können oder wollen, ist
Alles
auch
gut, hau
egal.
raus.
Und da gibt es so einen Aussichtsturm, der ist 125 Meter hoch. Und ich habe da irgendwie, war da jetzt gerade vor ein paar Tagen und habe da irgendwie gesessen und mich an dieser Stange krampfhaft festgehalten. Aber ich habe es getan. Ich bin hoch. Ich hab den Mut aufgebracht und ich will dir sagen, es hat sich gelohnt. So, deswegen bin ich noch nicht so mutig, jetzt aus dem Flugzeug im Fallschirm zu springen. Aber vielleicht schaffe ich das ja auch irgendwann nochmal.
Was
Was
wäre
machst
denn
du denn?
für dich der Mehrwert, wenn du es schaffst?
Ich glaube, es muss ein unfassbares Erlebnis sein. Also, ich glaube, das macht so viel mit dir, wo du denkst, so, wow, wenn das erledigt wäre, dann, ja, also muss es bombastisch sein. Genial, großartig, wow.
Das kann ich also gerade was den Fallschirmsprung angeht, wirklich bestätigen. Und ja, ich habe noch in meinem ganzen Leben noch nie so viel Angst gehabt wie in diesem Moment auf 4 Kilometern Höhe, wenn du in der Flugzeugtür sitzt.
Okay.
Beziehungsweise du sitzt ja gar nicht selber, dein Tandemmaster sitzt und du hängst an ihm dran, außen
Okay.
am Flugzeug quasi und guckst 4 Kilometer runter. Aber du stellst dann fest in dem Moment, dass das größte Glücksgefühl wirklich in dem Moment da ist und das Gefühl der größten Freiheit und Klarheit. In dem Moment, wo die Gefahr am größten ist, nämlich in dem Moment, wo er abspringt. Und dass die Angst dann völlig weg ist. Die Angst war vorher da, als nichts passieren konnte. Und in dem Moment, wo du in der Gefahr bist, also in diesem Moment zwischen Absprung und Fallschirm ist aufgegangen, in dem Moment hast du überhaupt keine Angst, sondern weißt, es hat sich gelohnt.
Also danke fürs Teilhaben lassen. Wenn wir jetzt sozusagen sinnesspezifisch eine Aufzeichnung hätten, dann würde das Publikum jetzt mitbekommen, dass meine Hände feucht geworden sind. Das ist so ein Zeichen dafür. Je mehr ich mich da so reinbeame in diese Situation, umso mehr reagiert mein Körper. Nennt sich übrigens in der Psychologie, um nochmal einen Fachbegriff einzuwerfen, somatischer Marker. Ein somatischer Marker, also eine körperliche Reaktion, die du erstmal nicht steuern kannst und die was mit dir macht, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, was zum Beispiel angstbehaftet ist. Das nur mal am Rande, weil du mich vorhin schon so, exponiert auf die Fachbegriffe angesprochen
Ja,
hast.
dann wollen wir auf diesen somatischen Marker nochmal ein bisschen ausreizen, weil ich
Oha.
greife diese Frage ja immer auf, um meine Gesprächsteilnehmer einzuladen, sich dieser Angst zu stellen und sich ja darüber hinaus zu begeben und die Komfortzone mutig zu verlassen in den Bereich, der wehtut, um zu wachsen und ja den Komfortzonenbereich zu vergrößern. Inwieweit darf ich dich auch dazu einladen, dich dieser Angst zu stellen?
In dem Moment, als du anfingst, deinen Satz zu formulieren, habe ich schon gedacht, warum habe ich es gesagt? Kennst du das Gefühl? Das war schon mutig, das überhaupt zu sagen. Also, sagen wir mal so, ich übe immer wieder daran zu arbeiten, da besser zu werden, was das Thema Höhenangst ist, ja letztendlich Höhenangst anbetrifft. Von daher brauchst du mich da gar nicht gesondert einladen. Ich bin da sowieso dran an dem Thema, weil ich da auch einfach andere Erfahrungen machen will. Also, um ein Beispiel zu nennen, ich bin einmal im Jahr im Snowboard-Urlaub. Und da ist es so, dass ich da auf, also bis auf 3.500 Meter hochfahre mit so einer Gondel, was also bis vor vielen Jahren noch eine Unmöglichkeit war. Und ich entwickle mich da ständig weiter, weil ich möchte da natürlich auch ein Vorbild sein für alle, denen wir sagen, also du und ich, jeder auf seine Art, es lohnt sich mutig zu sein und über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Und genau das sind dann so meine Dinge, die ich da schon für mich tue, um immer weiter zu wachsen sozusagen. Deswegen herzlichen Dank für die Einladung. Ich arbeite da schon von ganz alleine dran.
Ich merke, ich kann dich hier heute in kein Commitment reinlutschen. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Ich werde mal bei Zeiten wieder nachfragen, wenn ich es dann vielleicht nochmal mache. Heiko, hast du nicht Lust mitzukommen?
So charmant, so unwahrscheinlich charmant du das auch getan hast, muss ich wirklich schweren Herzens heute hier ablehnen, ja.
Ich gehe mit erhobenem Haupt ist mit dieser Ablehnung um. Mein lieber Heiko, wie können dann unsere Zuschauer und Zuhörer dich kontaktieren? Wo findet man dich? Wie findet man dich online wie offline?
Also mein aktuelles Programm ist ja die sogenannte Superheldenreise. Dementsprechend am liebsten auf die Homepage gehen. Das ist www.superheldenreise.com. Wer auf Facebook und auf Instagram unterwegs ist, findet mich dort auch auf Facebook unter Heiko Zie, also Z-I-E. Das hat den einfachen Hintergrund, dass es noch einen weiteren Heiko Zieroth gibt, den ich auch persönlich kenne, der aus meinem familiären Umfeld kommt, deswegen Heiko Zie. Und dann werdet ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden gehalten, was sich bei mir gerade so tut.
Wir verlinken das dann einfach in die Shownotes, dann gibt's dann gar keine Irritationen, dass sowieso bei Facebook bist, ja eh schon verlinkt in dem Live-Video. Und für alle, die dich live erleben wollen, die können das tun bei meinem Seminar Lebe mutig und gewinne, die Kunst, deine Grenzen zu sprengen. Da wirst du nämlich Gastsprecher sein mit einem Impulsvortrag zu deiner Superheldenreise. Und zwar am 22. Juli bei unserem Tourfinale in München, ein ganz besonderes Event. Da wirst du mit dabei sein, da freue ich mich sehr drauf. Und für jeden, der dich live erleben möchte und der bei dem Event mit dabei sein möchte, den lade ich ein. Sichert euch eins der letzten Tickets unter lebemutig.jetzt. Auch das geht in die Shownotes. Und es gibt sogar nochmal 25% Rabatt, weil da gibt's einen Code für alle Heiko Zieroth-Fans. Und Heiko verrät uns jetzt auch, wie der heißt.
Superheldenreise.
Wie war der nochmal? Superheldenreise.
Genau. Erwischt mich immer auf den richtigen Fuß, ja.
Sehr gut. Ich bin ganz ehrlich, ich schreibe mir das vorher eigentlich immer raus, aber da wir ja am Anfang ein bisschen technische Probleme hatten, habe ich es auch nicht rausgeschrieben und hätte es jetzt auch nicht mehr gewusst. Sehr gut. Mein lieber Heiko, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das tolle Interview.
Danke,
und freue mich sehr, wenn wir uns spätestens am 22.07. dann wieder in Persona live sehen. Und ja, bin mir sicher, dass viele was mitnehmen konnten hier aus dem Podcast. Und wer mehr zum Thema Beziehungen, Vertrauensbildung wissen möchte, der kontaktiert einfach Heiko ganz direkt.
Genau.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
Danke dir. Ciao, ciao.